Hallo, ich bin Anna und ich lese heute den Bibeltext aus Johannes 11, die Verse 1 bis 44. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihrem Haar trocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, sieh, der, den du liebst, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und Lazarus lieb. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er 2 Tage am Ort, wo er war. Danach sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Seine Jünger sagten zu ihm, Meister, eben wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dahin gehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag umhergeht, stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht umhergeht, dann stößt er an, denn es ist kein Licht in ihm. Dies sagte er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sagten seine Jünger, Herr, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm. Jesus hatte von seinem Tod gesprochen, sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Da sagte Thomas, der Zwilling genannt ist, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus hinkam, hatte er schon 4 Tage im Grab gelegen. Bethanien war in der Nähe von Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus kam, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sagte Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß auch jetzt, dass, was immer du von Gott erbittest, das wird dir Gott geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß genau, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Sie sagte zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Meister ist da und ruft dich. Als sie das hörte, stand sie schnell auf und kam zu ihm. Denn Jesus war noch nicht ins Dorf gekommen, sondern war am Ort, wo ihm Martha entgegengekommen war. Als die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr und sagten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria nun dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sie weinen sah und die Juden weinen sah, die mit ihr gekommen waren, seufzte er im Geist und betrübte sich und sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus kamen die Tränen. Da sagten die Juden, sieh, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sagten, konnte er, der dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht auch verhindern, dass er starb? Da seufzte Jesus wieder bei sich selbst und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sagte, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm, Herr, er stinkt schon, denn er ist seit 4 Tagen hier. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste ja, dass du mich immer erhörst, aber wegen der vielen Menschen, die hier dabei stehen, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden und sein Gesicht mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihn und lasst ihn gehen. Worte des lebendigen Gottes.
So, vielen Dank für die Lesung. Bitte eure Bibeln offen bleiben. Ich möchte anfangen mit einer ganz ehrlichen Frage. Wie stark ist dein Glaube? Wie stark ist dein Glaube? Und wenn das Leben gut geht, oder wenn die Kinder bei der Schularbeit fleißig sind, wie ist dein Glaube, wenn du genug Essen auf dem Tisch hast, ein Haus in einer schönen Gegend hast, Verwandte hast, die alle gesund und glücklich sind? Wenn alles gut geht, es ist sehr einfach für unseren Glauben an das Evangelium einfach zu sein. Natürlich glaube ich, dass Christus mich gerettet hat, dass er jeden Tag bei mir bleibt. Natürlich glaube ich, ich lebe mit ihm für immer. Am Evangelium kann ich meine Freude haben, natürlich. All dies glaube ich jeden Tag, während ich meine Bibel lese und bete und Jesus treu bleibe. Und so geht das Leben weiter. Aber wir wissen schon, dass ruhige Zeiten so schnell und einfach wie ein entfernter Traum werden können. Tragödie ereignet sich. Die schreckliche Diagnose vom Arzt. Das glückliche, lächelnde Kind, das unerwartet schwer erkrankt. Die von den lokalen Medien berichteten Massenkrambolage auf der Autobahn. Dein bester Freund war drin. Oft auf Distanz gehalten, kann die Wirklichkeit des Lebens und des Todes in einer sündenkranken Welt zum Absturz kommen. Was wir theoretisch geglaubt hatten, scheint plötzlich nicht mehr so sicher zu sein. Angesichts des Todes sicherlich der schrecklichsten Tragödie. Wie stark ist dein Glaube? Ist dein Glaube an das, woran du glaubst, stark genug? Also meiner Erfahrung nach hat die Realität des Todes mich schon mal aufgeregt. Und vielleicht hat die auch deinen Glauben etwas unsicher gemacht. Was gestern so sicher war, fühlt sich heute an, als ob es durch die Finger gleiten würde. Also wir Christen wissen theoretisch, wir haben die Lösung für das Problem des Todes. Aber was ist, wenn er der Tod uns erreicht oder unseren Geliebten? Also woran in diesen dunkelsten Fällen können wir uns wenden? Darf ich vorschlagen, dass Johannes 11 ein sehr guter Startpunkt ist? So, bevor ich weitergehe, lass mich bitte wieder beten. Vater, deine Schrift ist voll mit erstaunlichen Zusagen. Mögen die immer heller scheinen, als wir die angesichts des Todes betrachten. Hilf uns, in unseren dunkelsten Momenten unsicherliches Glaubens, deinen Sohn zu kennen, an ihn zu glauben und an ihm festzuhalten. Amen. Also angesichts des Todes wenden wir uns am Johannes 11. Und heute Nachmittag finden wir drin drei Zusagen, an denen wir uns als schwache, ängstliche Menschen festhalten können. Also erstens finden wir den Trost des Sohnes, den Trost des Sohnes. Im Johannesevangelium hat Jesus gerade erst die jüdischen religiösen Behörden in Jerusalem sehr gerügt. Er hat sie als falsche Hirten angeprangert und hat auch behauptet, dass er und Gott der Vater eins sind. Es kommt nicht gut an und er verlässt schnell die Stadt. Und jetzt unterwegs hört er von zwei seiner Anhänger, Maria und Martha, dass ihr Bruder Lazarus krank ist. Aber er, als sich zu beeilen und Lazarus sofort zu heilen, zögert Jesus absichtlich. Es scheint die gefühlloseste und unhilfreichste Sache zu sein, die Jesus tun konnte. Aber Johannes verrät uns, was dahinter steht. Im 5. Vers sagt er, dass es genau wegen der Liebe Jesus zu Lazarus und seinen Schwestern ist, warum er zurückbleibt. Also wir haben unseren Text schon vorgelesen gehört und vielleicht wissen wir schon ganz gut, wohin die Geschichte führt. Aber stell dir vor, dabei zu sein, genau in dem Moment, als Jesus die Entscheidung getroffen hat, zurückzubleiben. Es wäre total atemberaubend. Sicherlich, auf jeden Fall, echte Liebe würde bedeuten, direkt zu Lazarus zu rennen und ihn zu heilen, oder? Du bist Heilungsmeister, Jesus, nicht wahr? Hast du nicht diese Kraft? Was wäre das für einen Trost, einen Mann einfach sterben zu lassen? Aber sogar angesichts des Todes gibt es einen kleinen Hinweis von Jesus, dass da mehr dahinter steckt. Vers 4. Die Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jeder Christ tut gut daran zu denken. Sogar die schwere Krankheit von Lazarus könnte einen höheren Plan und Endzweck erfüllen. So sehr, dass Jesus später sagt, Vers 15, dass er froh war, nicht dabei zu sein, als Lazarus gestorben ist. Und was im Grunde den Sohn verherrlicht, ist gut für das Volk des Sohnes, sogar angesichts des Todes. Und zwar besonders während des Sterbens. Und das ist ein fester Grund für die Hoffnung. Aber es gibt noch mehr Trost. Letztendlich kommt Jesus in Bethany an und seit 4 Tagen ist Lazarus tot gewesen und die Trauenden sind in großer Zahl. Und in ihrer Trauer läuft Martha direkt zu Jesus, daran können wir alle was lernen. Sie spricht ganz ehrlich und klar etwas, das wahrscheinlich alle anderen schon gedacht hatten. Vers 21. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. So was wie einen Trost gibt es noch. Lazarus ist tot. Vers 23. Dein Bruder wird auferstehen. Aber darin findet Martha keinen Trost. Sie kann nicht erkennen, dass die Worte "er wird auferstehen" möglicherweise eine zweifache Bedeutung haben. In ihrer Trauer ist sie verständlicherweise ganz mit ihrer Situation beschäftigt. Ihr Glaube an die Auferstehung am letzten Tag der Geschichte ändert in der Gegenwart nichts. Ihr geliebter Bruder ist tot. Aber Jesus zuckt nicht mit den Schultern und erzählt ihr, dass sie einfach warten müsse. Er sagt einige der erstaunlichsten Worte, die ein Mensch je hören kann. So vor fast 2 Jahren starb die britische Königin Elizabeth. Vielleicht hast du schon davon gehört. Bei ihrer Beerdigung waren viele berühmte Leute der Welt anwesend. Und manche Schätzungen sagten, dass Milliarden die Veranstaltung irgendwie verfolgt haben. Als der Sarg der Königin durch die Kirche getragen wurde, wurden einige Worte für die beobachtende Welt gesungen. Worte von Jesus aus Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Für jene, die dem Sohn gehören, ist der Tod nicht das Ende. Jesus erzählt Martha und tatsächlich uns alle Sterbliche, dass diejenigen, die an ihn glauben, niemals sterben werden, im allerletzten Sinne. Jesus ist die Auferstehung, ist das Leben. Es ist nicht einfach nur ein sehr weit entfernter goldener Horizont, nicht nur eine Hoffnung auf das, was sein wird, sondern auf das, was ist. Das Leben, das Jesus uns schenkt, ist jetzt hier, wenn wir an ihn glauben. Das können wir in den Tragödien des Lebens so einfach vergessen. Also mit der Diagnose oder den anderen schrecklichen Nachrichten müssen wir uns daran erinnern. Die durch Jesus jetzigen Lebenden sind bereits vom Tod zum Leben übergegangen. Das ist schon geschehen. In einer Welt voll mit dem Tod ist dies der Trost des Sohnes für Martha, sowie für uns alle. Aber ist dieser Trost nicht irgendwie noch etwas kalt? Ja, okay, Jesus kann es sagen. Er ist der erhobene, mächtige, göttliche Sohn. Schaut er nicht auf uns niedrige Sterbliche herab und sagt uns, wir sollen durch den Tod die Zähne zusammenbeißen, am Ende ist alles in Ordnung? Also wir haben nun den Trost des Sohnes gesehen. Lass uns etwas weiter sehen. So zweitens, wir sehen das kostbare Mitleid des Sohnes. Das kostbare Mitleid des Sohnes. Also Jesus hat tröstliche Worte an eine bekümmerte Schwester gesprochen und jetzt spricht er mit der anderen. Maria kommt ihm zu und hält sich auch nicht zurück. Sie fällt Jesus zu Füßen. Vers 32. Nochmal, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das sind wieder bittere Worte in aller Öffentlichkeit. Wo warst du denn? Hören wir in der Stimme Marias. Beleidigt aber ist Jesus nicht. Der mächtige, göttliche Sohn schämt sich nicht wegen ihrer Tränen, so wie unsere. Er liebt Maria, er liebt sein Volk. Aber angesichts des Todes, der auseinandergerissenen Leben, wie fühlt sich Jesus eigentlich? Vers 33. Seufzte er im Geist und betrübte sich. Vers 35. Jesus kamen die Tränen. Jesus kamen die Tränen. So oft wird der Glaube an Gott in Frage gestellt, sogar verlacht wegen der Existenz des Leidens und des Todes. Und vielleicht kennt ihr Leute, die dieses Problem einfach nicht überwinden können. Vielleicht auch Leute, die sich einst als Christen identifiziert haben, aber jetzt wegen dieses Problems nicht mehr. Ein liebvoller Schöpfer und eine Welt voll mit Leid? Das kann nicht sein, oder? Habt ihr das je gehört? Vielleicht habt ihr persönlich mit diesem Problem ganz schwer gerungen. Aber Johannes 11 spricht klipp und klar. Das Leid und der Tod existieren fürs Erste, ja, unbestreitbar. Aber angesichts des Todes ist der Sohn Gottes nicht abwesend oder gefühllos oder emotionell unerreichbar. Nein, vor dem Grab seines Freundes Lazarus ist er da, mit vollem Mitgefühl. Und er weint. Das ist unser Gott, den wir anbeten. Ist gut zu wissen, oder? Das ist unser Gott. Jesus schaut auf das Leid unserer kaputten Welt und den Tod, der sie ruiniert, und weint. Und Johannes' Worte, um die Reaktion Jesus zu beschreiben, sind emotionsgeladen. Pein vor dem Zustand seiner geliebten Welt. Tiefstes Mitleid für alle, die Verluste erleiden. So, der Tod Lazarus ist nur einer unter Milliarden. Aber Gott nimmt ihn für wichtig, so wie jedes andere menschliche Leben. Er ist der Herr alles Mitgefühls. Aber diese Tränen Jesu bedeuten noch mehr. So oft, wenn Menschen schreckliche Nachrichten kriegen, wissen wir nicht, was wir tun oder sagen sollen. Sofort deine schärfste theologische Antwort aus der Tasche zu ziehen, das ist nicht der richtige Weg. Ein paar Worte werden den emotionalen Schmerz nicht lösen. Leidende Menschen wollen wissen, dass wir da sind, dass wir für die sorgen, dass wir zuhören werden. Aber wenn wir wissen wollen, was Gott in solchen Zeiten uns schenkt, brauchen wir mehr als nur Gott ist da. Nein, das Mitgefühl Gottes für uns, die unter der Macht des Todes ermatten, treibt ihn zur Aktion. Nicht nur ein paar Worte sagen, sondern etwas wirklich schaffen. Aber dieser Weg wird kostbar für ihn sein. Jesus blickt das Grab Lazarus an und weint um seinen toten Freund. Er sieht aber auch den Preis, den es kosten wird, die Macht des Todes umzustürzen. Den Preis, die Aufgabe seines Vaters zu erfüllen. Also Jesus wusste, dass eine Rückkehr nach Judäa für ihn wahrscheinlich die Todesstrafe wäre. Als er seinen Jungen von seiner Absicht erzählt hatte, wieder dorthin zu gehen, um den kranken Lazarus zu besuchen, hatten sie gesagt, Vers 8, Meister, eben wollten die Juden dich steinigen und du wirst wieder dahin gehen? Also Jesus wusste, dass es ihn viel kosten würde, aber er ging trotzdem. Ganz entschlossen. Vor dem Grab von Lazarus vergießt er die Tränen und empfindet er Schmerz, nicht nur für seine gute, aber sündenkranke Welt. Nein, diese Tränen vergießt er auch, weil das Kreuz von Golgatha auf ihn wartet. Gottes einzige Lösung unseres selbstverschuldeten Todesproblems. Wir kriegen hier durch den Schmerz Jesu einen Vorblick auf das Leid und die Angst, die Jesus im Garten von Gethsemane verspürte. Um sein Volk zu retten, um volles Mitgefühl haben zu können, müsste sich der mächtige Sohn erniedrigen und menschliche Gestalt annehmen. Er müsste sich selbst an die Mächte der Dunkelheit ausliefern. Er müsste persönlich durch die Schädelstätte gehen. Interessiert sich Gott wirklich für unser Leid? Er legt nicht nur seinen tröstlichen Arm auf unsere Schulter und sagt, dass am Ende alles gut gehen wird. Nein, in Jesus begibt er sich direkt in unser Leid. Er nimmt daran teil, in vollem Umfang. Nur durch den kostbaren Tod des Sohnes am Kreuz, wo er das Gericht seines sterblichen Volkes getragen hat, kann unserem Tod überwunden werden. Brüder und Schwestern, wenn unser Glaube angesichts des Todes fast versagt, schau auf den Tod des Sohn Gottes. Jesus kümmert sich. Jesus weiß alles. So sagt sein Kreuz. Also wir haben den Trost des Sohnes bekommen, wir haben es an seinem Mitleid für uns gesehen und zum letzten Punkt werden wir seine Macht bezeugen, um zu machen, was er versprochen hat. Also drittens sehen wir die todestrotzende Macht des Sohnes, die todestrotzende Macht des Sohnes. Und danke Theo für das Wort todestrotzend, das ist wunderbar. Also unterwegs nach Judäa hatte Jesus seinen Jüngern erzählt, dass die Krankheit Lazarus schon besiegt hatte. Vers 14 bis 15. Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Also wer darf so etwas wirklich sagen? Also angesichts des Todes kannst du die tröstlichen Worte der Welt haben und das empfindlichste Herz. Aber wenn man dann am Ende des Tages nichts gegen den Tod tatsächlich machen kann, sind solche Liebesdienste nur leer. Jesus wusste, dass seine Anhänger Probleme hätten, an ihn zu glauben. Er weiß auch, dass wir den Glauben schwer finden können, besonders angesichts des Todes. Wir brauchen Hilfe. Und so vor dem Grab stehend und noch mit Tränen in den Augen gibt Jesus den Befehl, den Stein wegzurollen. Wegen des schlechten Geruchs ist er nicht im geringsten besorgt. Er betet zu seinem Vater und dann ruft Jesus laut, Vers 43, Lazarus, komm heraus. Also im epischen Film Die größte Geschichte aller Zeiten 1965 erschienen, ist die Auferweckung von Lazarus eine der besten Szenen, würde ich sagen. Also Lazarus taucht aus dem Grab auf, immer noch in seine Grabkleidung gekleidet. Es gibt riesen Donnerschläge, es gibt eine Art von Musik, die man beim Eintritt eines Bösewichtes erwarten würde. Jeder ist bestürzt, manche sehen erschrocken aus. Aber schließlich hört die bedrohliche Musik auf. Und sie macht Platz für viele laute und freudige Alleluias. Es ist wirklich eine wunderbare Szene. Ein Grund, warum es so gut ist, liegt aber auch darin, dass es die Großartigkeit der Auferweckung eines toten Mannes darstellt. Der, der das machen kann, übt unglaubliche und ehrlich gesagt furchterregende Macht aus. Aber Jesus war schon klar, weshalb er Lazarus erweckt hat. Vers 40. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und im Vers 42 ist Jesus wieder klar. Er will, dass Menschen glauben, er kam aus Gott. Also die Auferweckung Lazarus ist für alle Leute das Zeichen der wahren Identität Jesu. Es ist das Signal an alle, jetzt an ihn zu glauben und an seine todestrotzende Macht. Jesus braucht nur zu sprechen und Lazarus lebt. So einfach aus dem Tod gezogen, als ob jemand bloß eingeschlafen wäre. Aber genauso wie Lazarus wieder in den Armen seiner Schwestern getreten ist, zeichnete sich dennoch sein zwangsläufiger Tod ab, wie auch für uns alle. Aber die Macht Jesus in Johannes 11 ist sowohl das Signal zu glauben, als auch eine schöne Vorschau auf das, was am letzten Tag kommen wird. Als Jesus im Johannes-Evangelium früher gesagt hat, in Kapitel 5, wundert euch darüber nicht. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräben sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also wie sollen wir jetzt reagieren? Wie wär's? Zwei schon zeigte, wird Maria, die Schwester Lazarus, später Jesus mit teurem Parfum salben. Sie wollte ganz offen und ohne Scham ihre Hingebung gegenüber dem Mann des trostesten Mitgefühl zeigen, dem Mann, der ihren Bruder vom Tod zurück erweckt hat. Aber sie sah noch nicht die ganze Bedeutung der Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Auferweckung von Lazarus war eine Sache, aber die tröstlichen Worte Jesus und sein Mitgefühl am Kreuz gelten nichts, nachdem er gestorben und begraben war, wenn über ihn längst Gras gewachsen ist. Der ausschlagende Beweis der todestrotzenden Macht des Sohnes ist weder die Auferweckung von Lazarus noch die Worte Jesu über den letzten Tag. Nein, wir müssen ein anderes Grab besuchen. Vor diesem gibt es mehr Tränen. Diesmal sind es nicht die von Jesus, sondern von Maria Magdalena. Ihr Jesus wurde getötet und nun, wie als ob Salz in die Wunden gestreut wurde, hat jemand seine Leiche gestohlen? Vielleicht hat der Gärtner hinter ihr etwas damit zu tun. Aber dann Maria, eine bekannte, vertraute Stimme. Maria. Also falls du hier bist und dich selbst nicht als Christ beschreiben würdest, bitte ich dich inständig. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Er selbst hat den Tod getrotzt, ihn überwunden. Und kann das auch für dich sein, wenn du an ihn glaubst. Und für diejenigen, die schon Jesus folgen, ruft er uns auch zum Glauben auf. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, sind wir zum aktiven Glauben aufgerufen, in jedem Aspekt unseres Lebens, sogar in den dunkelsten Zeiten, besonders dann. Angesichts der schrecklichen Diagnose, der herzreißenden Nachrichten, angesichts des Todes, haben wir im auferstandenen Herrn Jesus unsere ultimative Antwort. Hier gibt es keinen banalen, kalten Trost oder irgendeine religiöse Selbsthilfe. Jesus bringt unseren gebrauchten Trost. Er demonstriert das Mitgefühl, nach dem wir uns sehnen. Er schafft das genauso, weil er die Macht gegen die einzige Sache hat, die direkt im Zentrum unserer schlimmsten Fürchte liegt, den Tod. Wir müssen nicht in Verzweiflung geraten oder den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen uns nicht auf den Alkoholschrank verlassen oder leeren Hedonismus verfolgen oder alle anderen Arten von Selbsthilfe aussuchen, um unsere Ohnmacht angesichts des Todes zuzudecken. Ebenso wegen des Todes müssen wir nicht unsere Bibel zerreißen und Gott den Rücken kehren. Ja, wir sollten neben Trauernden stehen, wir sollten ihnen zuhören und einfach da sein. Also der Schmerz des Todes und seine Folgen ist wahr und ganz normal zu spüren. Aber in den dunkelsten Zeiten halte dich an Jesus fest. Und zwar mehr wie je zuvor. Er ist groß genug und stark genug und voller Liebe und Trost und Mitgefühl, um sich um alles zu kümmern. Finde die Ruhe und Sicherheit, die unser schwacher Glaube braucht. Aber mach das alles von diesem Aussichtspunkt. Christus hat selbst den Tod erlebt und besiegt für uns. In den Worten Jesu, glaubst du das? Lasst uns wieder beten. Himmlischer Vater, wir loben dich für deinen Sohn. Angesichts des Todes kann nur er uns trösten. Nur er hat Mitleid mit uns. In unseren dunkelsten Fällen hilf uns bitte an Jesus richtig aktiv zu glauben. Hilf uns mit Zuversicht zu glauben, dass dein Sohn schon selbst auferstanden ist und dass seine todestrotzende Macht uns durch alles führen wird. Im Namen Jesus. Amen.